Ja, wir sind im Hebräerbrief. Wir kommen zum Kapitel 7. Es wurde gestern die Frage gestellt, Gaudenz fragte, was es denn auf sich hat mit diesem Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Und das ist nun das Thema von Kapitel 7. Ich habe dieses Kapitel in 4 Abschnitte unterteilt. Und ich schreibe das jetzt gleich auf die Folie, dass wir es vor uns haben. Und dann gehen wir durch diese 4 Abschnitte miteinander durch. Nun, wir sehen, dass der Schreiber sich hineinversetzt in die Lage der Empfänger dieses Briefes. Der Apostel denkt an diese Hebräer, an diese Juden. Und er weiß ganz genau, was sie für Schwierigkeiten haben. Und darin zeigt er, dass er nicht nur ein meisterlicher Lehrer ist, sondern auch ein vorzüglicher Hirte. Das hat er gelernt von seinem Herrn. Der Herr ist der vollkommene Hirte, der mitempfindet mit den Schafen seiner Herde. Und so hat der Apostel gelernt in der Schule des Herrn. Er denkt an die Empfänger des Briefes. Was haben die für Nöte? Was haben die für Probleme? Was haben die für Schwierigkeiten? Wie muss ich sie beantworten? Und so hat er im Alten Testament dieses Vorbild gefunden von einer Priesterordnung, die Priesterordnung Aarons ablösen soll. Tatsächlich steht im Alten Testament schon, dass Gott von einer Priesterordnung spricht, außerhalb der Priesterordnung Aarons. Und allein schon das war für viele Leser dieses Briefes eine Erleichterung zu sehen. Es muss nicht verkehrt sein, das Priestertum Aarons zu verlassen. Denn es gibt ja auch eine andere, von der Gott gesprochen hat, eine andere Ordnung. Also sind Sie schon einmal grundsätzlich bereit? Es könnte ja sein, dass Gott jetzt eine neue Ordnung eingeführt hat. Und nachher wird auch begründet, wieso Gott eine neue Ordnung einführt. Es muss einfach sein, weil die aaronitische Ordnung eigentlich das endgültige Ziel und die Absicht nicht erreicht. Und dann wird uns gezeigt, wie jene Priesterordnung nach Melchisedek, die diese Bezeichnung hat, wie sie genau das erreicht und für das verbürgt, was die aaronitische Priesterordnung nie konnte. Und so ist Jesus eben Priester nicht nach der Ordnung Aarons, sondern nach der Ordnung des Melchisedek. Ja, gehen wir jetzt durch diese 4 Abschnitte hindurch. Der Reihe nach lesen wir die Verse 1 bis 3. Hebräer 7, die Verse 1 bis 3. Denn dieser Melchisedek, König von Salem, Priester Gottes des Höchsten, der Abraham entgegenging, als er von der Schlacht der Könige zurückkehrte und ihn segnete, welchem auch Abraham den Zehnten zuteilte von allem, der erstlich verdolmetscht König der Gerechtigkeit heißt, sodann aber auch König von Salem, das ist König des Friedens, ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister, weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens habend, aber dem Sohn Gottes verglichen, bleibt Priester auf immer da. Nun, wir haben hier einen sehr langen Satz und ich gebe euch jetzt einfach einen Wink, wie wir beim Bibellesen dem Autor seinem Argument leichter folgen können. Und da muss man einfach einmal ein bisschen Grammatik betreiben. So trocken das klingt und einige beginnen schon zu husten, aber ich finde Grammatik gar nicht etwa trocken, sondern die Sprachregeln, die haben wir ja nicht erfunden, sondern die Sprache ist einfach so gemacht und Sprache ist dazu da, Inhalte zu vermitteln, Verständnis zu geben. Und wenn wir die Grammatik beachten, verstehen wir manchmal den Schreiber einfach besser. Ja, also man nehme einen solchen langen Satz und versuche einmal herauszufinden, wer ist der Haupthandelnde? Man nennt das in der Grammatik das Subjekt. Wer ist das Subjekt? Wer handelt oder redet hier? Und was tut er? Subjektprädikat nennt man das in der Grammatik. Und alles, was eingeschoben wird, links und rechts und untergeordnet wird, einmal einfach auslassen. Und so beginnen wir diesen langen Satz mit dieser Melchisedek und lassen alles weitere aus. was nachher eingefügt wird. Er war König und so hieß er und das bedeutet übersetzt das. Er hatte kein Geschlechtsregister, er gleicht dem Sohn Gottes. All das lassen wir aus. Und dann kommt am Schluss das Prädikat, er bleibt Priester auf immer da. Das also ist die Hauptaussage. Das ist die erste große Wahrheit, die er hier sagen will. Es geht hier um einen Priester, der immer Priester bleibt. Also die Ewigkeit des Priestertums, das ist hier die Hauptaussage. Wir brauchen einen Priester, der immer bleibt. Und wenn wir das einmal kapiert haben, dann merken wir vielleicht, dass das ein wiederkehrender Gedanke ist in diesem ganzen Kapitel 7. Immer wieder sagt der Autor, dass Jesus Priester bleibt immer, dass er nicht stirbt, dass er immer lebt. Schauen wir uns diese Stellen gleich an in diesem Kapitel. Hebräer 7, da steht wiederum im Vers 8 eine so ähnliche Aussage. Hierzu empfangen Menschen, welche sterben, die Zehnten, dort aber einer, von dem bezeugt wird, dass er lebe. Er lebt, er stirbt nicht. Also er bleibt immer. Dann Vers 16, da heißt es von Jesus, dass er Priester ist, nicht nach dem Gesetz seines fleischlichen Gebots, sondern nach der Kraft eines unauflöslichen Lebens. Er stirbt nicht, er bleibt. Dann der Vers 21. Jene, nämlich die aaronitischen Priester, sind ohne Eidschwur Priester geworden, dieser aber mit Eidschwur durch den, der zu ihm sprach, der Herr hat geschworen, es wird ihn nicht gereuen, du, und jetzt ist Jesus gemeint, du bist Priester in Ewigkeit. Kommt es wieder. Dann Vers 24. Dieser, weil er in Ewigkeit bleibt, hat ein unveränderliches Priestertum. Dann Vers 25. Daher vermag er völlig zu retten, die durch ihn Gott nahen, weil er immer da lebt. Dann der Vers 27. Vers 28. Das Gesetz bestellt Menschen zu hohen Priestern, die Schwachheit haben, das Wort des Eidschwurs, aber der nach dem Gesetz gekommen ist, einen Sohn vollendet in Ewigkeit. Also wir haben in Jesus ein Priestertum, das immer bleibt. Und er lebt ewig. Und er ist immer da. Immer für uns da. Und das scheint auch die Hauptabsicht dieses ganzen Kapitels zu sein, uns zu zeigen, besonders darin ist das Hohenpriestertum nach der Ordnung Melchisedeks besser als das Aaron. Dort starben die Priester immer weg und es konnte ja sein, dass du einen guten Hohenpriester hattest in Jerusalem und der konnte dir wirklich helfen und dich auch ermutigen und dein Gewissen auch, wo es verstört war, durch seine Belehrung und auch durch das Opfer, das er dann brachte, zur Ruhe bringen. Aber dann starb dieser Priester, nachher war einer dort, der dachte überhaupt nicht daran, wie es den Einzelnen in Israel zumute sein könnte. Der wollte nur Zehnten haben, her mit dem Zehnten. Wo bleibt der? Was, dieses mickrige Stück Fleisch? Ich will besseres Fleisch. Überleg dir, was du das nächste Mal mitbringst. Es gab verschiedene Sorten von Priestern. Und man konnte sich nie auf sie wirklich verlassen. Wusste nicht, wie lange sie blieben. Wusste auch nicht, wie sie wirklich dachten und empfanden. Hier aber haben wir jemanden, der immer bleibt. Der sich nicht verändert. Der nicht launisch ist. Der nicht einmal hilft und nachher nicht wieder. Der jederzeit bereit ist, auf uns zu hören. Der uns hilft und beisteht. Immer für uns da ist. Immer. Er bleibt in Ewigkeit. Schauen wir uns einige Dinge an, die hierüber noch über Melchisedek gesagt werden. Also Melchisedek, er war König von Salem. Salem, das ist eine Kurzform für Jerusalem. Jerusalem bedeutet Stadt des Friedens und Salem ist kurz, einfach Frieden. Dann war er Priester Gottes, des Höchsten. Wir lernen ihn kennen in 1. Mose 14. Dort wird uns beschrieben, wie Abraham einen Feldzug gegen eine ganze Reihe von heidnischen Königen führt, sie besiegt und Lot befreit. Und so steht hier, dass dieser Priester Melchisedek Abraham entgegenging, als er von der Schlacht der Könige zurückkehrte. Und er segnete ihn. Es ist also ein Priester Gottes des Höchsten und er kann segnen. Er hat Abraham gesegnet. Und dann gab Abraham ihm den Zehnten. Und diese beiden Dinge, die Tatsache, dass Melchisedek Abraham segnete und die Tatsache, dass Abraham ihm den Zehnten gab, zeigt, dass Melchisedek größer war als Abraham. Abraham hat also die Hoheit dieses Priesters anerkannt. Gab ihm Zehnten, wurde von ihm gesegnet. Dieser Melchisedek heißt, und jetzt wird das übersetzt, gedolmetscht, König der Gerechtigkeit. Das bedeutet dieser Name einfach. Melech heißt auf Hebräisch König, Zedek heißt Gerechtigkeit, Melchi, Zedek, König der Gerechtigkeit. Und dann ist er König von Salem. Und Salem bedeutet Frieden. Er ist auch Friedefürst. Er bringt Frieden. Und Frieden heißt Ruhe. Frieden heißt, jetzt ist man am Ziel. Und das sind alles wie Hinweise auf das, was der wahre, ewige, himmlische Hohepriester Jesus alles sein würde. Melchisedek ist also ein Vorläufer oder wie wir manchmal sagen, ein Typus oder ein Bild auf den himmlischen Hohepriester Jesus Christus. Denn er ist ja der wahre König des Friedens, der Friedefürst und der wahre König der Gerechtigkeit. Und er steht über allen und vor allem er hat Macht zu segnen. Er kann uns segnen. Er hat diese wunderbare Macht zu segnen. Die, die ihm gehören und die ihm vertrauen. Und er lebt ewig. Er hört nie auf, es zu tun, bedeutet das. Er hört nie auf, die Seinen zu segnen. Beständig ist er da. Er lebt ewig, bleibt immer da. Es heißt hier von diesem Melchisedek im Vers 3, ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister. Nun, wir müssen das wohl so verstehen im Bericht des Alten Testaments, dort wo wir das nachlesen. Erscheint dieser Melchisedek mit einem Mal, ist da, wir haben vorher nie etwas von ihm gehört, segnet Abraham und nachher verschwindet er wieder, wir hören nie mehr etwas von ihm. Wir hören nichts von seinen Eltern, wir hören nichts von seiner Geburt, wir hören nichts von seinem Tod. Und in dieser Weise wird er dem Sohn Gottes verglichen. Er wird so dargestellt, im Bild, im Typus, als sei er ewig. Aber natürlich war Melchisedek als historische Gestalt sterblich. Er war einfach ein Priester Gottes, des Höchsten, ein Knecht Gottes und Gott hatte ihn beauftragt und befähigt zu segnen. Aber er ist in dieser Weise ein Bild, ein Typus auf Christus. Und so konnte man an Melchisedek sehen, dass es eine Priesterordnung gibt, die beruht nicht auf menschlicher Abstammung. Denn das war ja ein Problem, das viele Juden hatten. Aber Jesus kommt ja aus Juda. Und wenn er ein Jude ist, kann er doch nicht Priester sein. Juden dürfen nicht Priester sein. Es dürfen nur Leviten Priester sein, nur aus dem Stamm Levi. Und dann macht hier der Schreiber deutlich, halt, es gab schon einmal einen Priester, dessen Priestertum nicht auf menschlicher Abstammung beruhte, sondern auf göttlicher Einsetzung. Und von diesem Priester redet ja dann auch der Psalm 110 und sagt das in Bezug auf den Messias, dass der Messias, Jesus, dass er nicht nur König, Herrscher, sondern auch Priester sein solle. Schlagen wir jetzt Psalm 110 auf. Diesen Psalm müssen wir uns jetzt doch noch einmal ansehen, weil er ja so häufig zitiert wird im Hebräerbrief. Also Psalm 110. Psalm 110. Lesen wir den Vers 1 und 2. Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Das wird in Hebräer 1 zitiert. Und dann: Den Stab deiner Macht wird der Herr aus Zion senden, herrsche inmitten deiner Feinde. Hier wird deutlich, dass er Herrscher ist, König ist. Aber er ist auch Priester. Vers 4, geschworen hat der Herr, es wird dir nicht gereuen, du bist Priester, in Ewigkeit. Wie denn? Nach der Weise Melchisedeks. Also eben nicht aufgrund menschlicher Geburt, sondern aufgrund göttlicher Einsetzung. Es heißt in Hebräer 7, Vers 3, ohne Geschlechtsregister. Ich nehme an, dass der Apostel beim Durchlesen des ersten Mosebuches, dass ihm das auffiel. Im ersten Mosebuch sind sehr viele Geschlechtsregister. Also in den ersten 11, 12 Kapiteln, fast in jedem Kapitel Geschlechtsregister. So viele. Und von allen wichtigen Persönlichkeiten im ersten Mosebuch haben wir Geschlechtsregister. Nur bei Melchisedek nicht. Ganz auffällig. Fehlt. Und er vermerkt das hier. Er hat kein Geschlechtsregister. Denn er wird den Sohn Gottes verglichen. Das ist der Grund. Gut, das also diese drei ersten Verse, die Ewigkeit des Priestertums nach der Ordnung Melchisedeks. Dann kommt als zweites der Beweis der Überlegenheit Melchisedeks über Aaron, die Verse 4 bis 10. Schaut, wie groß dieser war. Seine Aufforderung. Begreift ihr, wie groß er war? Ja, er war größer als Abraham. Was heißt das jetzt aber für uns hier, die wir als Juden das levitische Priestertum kennen? Schaut einmal, wie groß er war. Dieser, welchem sogar Abraham, der Patriarch, den Zehnten von der Beute gab. Und zwar haben die von den Söhnen Levi, welche das Priestertum empfangen, ein Gebot, den Zehnten vom Volk zu nehmen, nach dem Gesetz, das ist von ihren Brüdern, obwohl sie aus den Ländern Abrahams gekommen sind. Er aber, der sein Geschlecht nicht von ihnen ableitete, hat den Zehnten von Abraham genommen und den gesegnet, der die Verheißungen hatte. Ohne allen Widerspruch aber wird das Geringere vom Besseren gesegnet. Hier zwar empfangen Menschen, welche sterben, die Zehnten, dort aber einer, von welchem bezeugt wird, dass er lebe. Und sozusagen ist durch Abraham auch Levi, der die Zehnten empfängt, gezehntet worden. Denn er war noch in der Lende des Vaters, als Melchisedek ihm entgegenging. Ja, Abraham gab Melchisedek den Zehnten und Melchisedek segnete ihn. Und das beweist, Melchisedek ist größer als Abraham. Und die Leviten, was machen die? Sie beziehen beständig Zehnten vom Volk und was tun sie nachher? Sie segnen das Volk. Und das zeigt, dass die Söhne Levis in dieser Sache größer sind als das Volk. Oder? Das ist klar. Und das wussten sie auch. Wir sind die Einzigen, die Gott nahen dürfen. Wir sind die Einzigen, die das Volk im Namen des Herrn segnen können. Wir bekommen Zehnten vom Volk. Nun, das war auch ihr Lebensunterhalt. Aber das zeigte, dass das Volk in dieser Sache den Söhnen Levis unterlegen war. Die Söhne Levis waren größer. Nun, wo waren die Söhne Levis, als Abraham von Melchisedek gesegnet wurde? Sie waren, das ist jetzt sehr typisch hebräisch ausgedrückt, in den Ländern Abrahams. Das heißt, Nachkomme Abrahams. Und gewissermaßen hat Abraham, als er den Zehnten dem Melchisedek gab, haben gewissermaßen durch Abraham die Leviten, den Melchisedek, den Zehnten gebracht. Und die Leviten mussten sich gewissermaßen auch von Melchisedek segnen lassen. Also ist Melchisedek größer als Levi. Das ist nun sehr typisch hebräisch, jüdisch argumentiert, aber das leuchtet ein, verstehen wir, Heiden auch. Auch wenn das uns zunächst ein bisschen fremd ist, ja, dieser Abraham und die Lenden, aber und so. Aber wir verstehen es. Wir verstehen es. Also ist Melchisedek größer. Größer als Aaron, größer als die Söhne Aarons. Sein Priestertum ist größer. Und das mussten hier die Empfänger, die Leser dieses Briefes wissen. Und dann als drittes zeigt nun der Apostel, dass eigentlich, wenn wir es gut überlegen, uns von Anfang an klar sein muss, das Priestertum Aarons war von Gott nicht gedacht, dass es immer bleiben sollte. Sonst hätte ja Gott nie gesagt, es wird einmal ein anderes kommen, zusammen mit dem Messias. Die Notwendigkeit der Abschaffung der aaronitischen Priesterordnung. Vers 11 bis 17. Wenn nun die Vollkommenheit durch das levitische Priestertum wäre, denn in Verbindung mit demselben hat das Volk das Gesetz empfangen, welches Bedürfnis war noch vorhanden, dass ein anderer Priester nach der Ordnung Melchisedeks aufstehe und nicht nach der Ordnung Aarons genannt werde? Das ist eine sehr gewichtige Aussage. Wäre das levitische Priestertum vollkommen, dann hätte Gott nie von einem anderen gesprochen. Denn dann wäre das ja die vollendete Sache gewesen. Und eine vollendete, vollkommene Sache wird nie durch etwas anderes abgelöst. Wenn aber davon gesprochen wird, dass eine andere Ordnung kommen soll, ist damit eigentlich schon bewiesen und klar gemacht, das Priestertum Levis, Aarons, war keine vollkommene Sache. Das war nur eine vorläufige Sache. Nie von Gott gedacht, immer zu bleiben. Denn wenn das Priestertum geändert wird, findet notwendig auch eine Änderung des Gesetzes statt. Ja, das Priestertum, das ist ja wie der Kern des ganzen Gesetzes. Hier geht es ja um die Frage, wie man Gott nahen kann und wie dafür gesorgt werden kann, dass Gott bei seinem Volk bleiben kann, auch wenn das Volk sündigt, wie Gott unter ihnen wohnen kann. All das hängt zusammen mit dem Priestertum. Wird aber das Priestertum geändert, dann wird auch das ganze Gesetz geändert. Was? Das Gesetz ändern. Und wir wissen, dass das den Juden sehr große Schwierigkeiten machte und dass man ja darum besonders Paulus anfeindete und sagte, er redet gegen das Gesetz. Er sagt, dass dieses Gesetz irgendwie verändert oder abgeschafft würde. Und das hat die Juden empört. Und darum muss er das so klar begründen. Nein, das muss uns nicht empören. Eigentlich könnten wir das verstehen aus Dingen, die Gott schon im Alten Testament gesagt hat. Es muss eine Änderung kommen, eine Abschaffung des Gesetzes. Kapitel 8 wird dann das ausführlicher behandeln, wie das Alte Testament es auch wirklich ankündigt, der Gesetzesbund wird abgelöst durch einen besseren Bund. Steht im Alten Testament, das ist nicht eine Erfindung der Apostel, der Christen, der Anhänger Jesu von Nazareth. Ja, wir kommen dann darauf. Im Kapitel 8, dort wird aus dem Alten Testament zitiert. Also es findet notwendigerweise eine Änderung des Gesetzes statt. Das ist notwendig, unausweichlich. Denn der, von welchem dies gesagt wird, gehört zu einem anderen Stamm, aus welchem niemand des Altars gewartet hat. Denn es ist offenbar, dass unser Herr aus Juda entsprossen ist, zu welchem Stamm Mose nichts in Bezug auf Priester geredet hat. Und es ist noch weit augenscheinlicher, wenn nach der Gleichheit Melchisedeks ein anderer Priester aufsteht, der es nicht nach dem Gesetz eines fleischlichen Gebots geworden ist, sondern nach der Kraft eines unauflöslichen Lebens. Denn ihm wird bezeugt, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Also hier, dieser Abschnitt zeigt die Notwendigkeit der Abschaffung des aaronitischen Priestertums und damit auch der Änderung des ganzen Gesetzes. Und jetzt viertens, die Überlegenheit des Priestertums Jesu. Die Verse 18 bis 28. Denn da ist eine Abschaffung des vorhergehenden Gebots seiner Schwachheit und Nutzlosigkeit wegen, denn das Gesetz hat nichts zur Vollendung gebracht. Und die Einführung einer besseren Hoffnung, durch welche wir Gott nahen. Und inwiefern dies nicht ohne Eidschwur war, denn jene sind ohne Eidschwur Priester geworden, dieser aber mit Eidschwur durch den, der gesagt hat, durch den, der zu ihm sprach, der Herr hat geschworen, und es wird ihn nicht gereuen, du bist Priester in Ewigkeit. Insofern ist Jesus eines besseren Bundes Bürger geworden. Und jener sind mehrere Priester geworden, weil sie durch den Tod verhindert waren zu bleiben. Dieser aber, weil er in Ewigkeit bleibt, hat ein unveränderliches Priestertum. Daher vermag er auch völlig zu retten, die durch ihn Gott nahen, indem er immer da lebt, um sich für sie zu verwenden. Denn ein solcher hoher Priester geziemte uns, heilig, unschuldig, unbefleckt, abgesondert von den Sündern und höher als die Himmel geworden. Der nicht Tag für Tag nötig hat, wie die hohen Priester, zuerst für die eigenen Sünden Schlachtopfer darzubringen, sodann für die des Volkes. Denn dies hat er ein für allemal getan, als er sich selbst geopfert hat. Denn das Gesetz bestellt Menschen zu hohen Priestern, die Schwachheit haben. Das Wort des Eidschwurs aber, der nach dem Gesetz gekommen ist, einen Sohn vollendet in Ewigkeit. Ja, wir merken, wie genau der Apostel liest, das Alte Testament liest und wie genau er argumentiert, und er hält am Schluss ja noch fest, dieser Ausspruch über Melchisedek wurde gegeben nach dem Gesetz, nach der Gabe des Gesetzes, 400 Jahre später. David lebte ungefähr 400 oder 450 Jahre nach Mose. Also Gott hat nach der Gabe des Gesetzes es angekündigt, es wird eine andere Priesterordnung kommen. Ja, schauen wir uns jetzt diese Überlegenheit des Priestertums Jesu an. Der Vers 18 sagt, das vorhergehende Gebot wird abgeschafft, seiner Schwachheit und Nutzlosigkeit wegen. In welchem Sinn war es schwach und nutzlos? Genau, es konnte niemanden vollkommen machen, wie der Vers 19 sagt. Kommt wieder dieses Wort vollkommen oder vollendet, haben wir gestern auch gelesen. Erst in Christus kommen wir zur Vollendung, zur Vollkommenheit, zum Ziel und damit zur Ruhe. Darum ging es ja in Kapitel 6 und hier kommt das wieder. Das Gesetz führt nicht ans Ziel, führt nicht in die Ruhe ein, führt nicht zur Vollendung. Und darum konnte das Gesetz nicht bleiben. Es muss abgeschafft werden. Und dann wird eine bessere Hoffnung eingeführt. Ja, listen wir einmal alles auf. Eins nach dem anderen. Auch im Vers 19. Ein zweiterer Vorzug des Priestertums Jesu Christi. Vers 19, was lesen wir noch? Eine bessere Hoffnung. Eine bessere Hoffnung, das heißt, besser, erstens, weil es auf einer besseren Grundlage ist, Gnade, besser, weil wir alle Zeit Hilfe bekommen, besser, weil die Ergebnisse bleibend sind. Einfach besser. Bessere Hoffnung. Dann als drittes, ein ungehinderter Zugang zu Gott, ja. Davon lesen wir dann ausführlich in Kapitel 10. Und hier steht, durch welche wir Gott nahen. Tatsächlich, also wir haben Zugang
trägt es dir nahe, Gott. Und das heißt so viel wie in seine Gegenwart treten.
Das konnte das Volk so unter dem aaronitischen Priestertum nicht. Die blieben immer draußen, oder? Der Priester ging hinein. Aber wir nahe. Dann viertens, besser durch einen Eid.
Viertens, durch einen Eid eingesetzt. Vers 20.
Nun, was will das besagen? Warum hebt der Apostel das eigens hervor? Durch einen Eid, unumkehrbar, ganz richtig, unumkehrbar. Es hat unumkehrbare, bleibende Ergebnisse. Und darum steht, der Herr hat geschworen, es wird ihn nicht gereuen. Also er nimmt das nie zurück. Es ist nichts Vorläufiges, es bleibt. Dann ferner, das hängt natürlich gleich oder unmittelbar damit zusammen, unumkehrbar, dieses Priestertum ist ewig.
Ja.
Ewig. Dann weiter, was lesen wir weiter? Weitere Eigenschaften, ja, Matthias? Ja? Ja, vorher kommt noch das ein oder andere, aber das auch. Bitte? Er ist Bürge, ein besserer Bürge. Jesus ist Bürge. Oder Garant. Er sorgt dafür, dass dieser Bund bleibt. Er sorgt dafür, dass das Werk, das er getan hat, in seiner Wirkung bleibt. Er sorgt dafür, dass die, die ihm vertrauen, gesegnet bleiben. Ein besserer Bürger. Dann, siebtens, Vers 24 steht das. Unveränderlich, ja. Ein unveränderliches Priestertum. Dann als nächstes, Vers 25. Ja, er kann immer selig machen. Wir übersetzen das andere. Er kann immer gültig retten. Völliger retten. Bis aufs Äußerste erretten. Eine vollständige Errettung, und das bedeutet eine Errettung in jeder Beziehung. Wir sind ja einerseits errettet worden durch das Werk Jesu Christi, aber wir müssen ja auch errettet werden. In welchem Sinne? Bitte? Täglich, ganz genau. Wir müssen täglich vom Herrn bewahrt und bis ans Ziel hindurchgetragen werden. Das heißt, bis zum Ziel, bis ans Äußerste, bis ans Ende hindurch gerettet werden. Das ist so, wie wenn man einen ertrinkenden Schiffbrüchigen, man holt ihn aus dem Wasser, ist einmal gerettet, aber nachher muss man auch mit ihm in den Hafen fahren. Er muss auch in den Hafen kommen. Und so hat uns der Herr herausgeholt aus dem Wasser, wo wir ertrunken wären, aber dann führt er uns auch, trägt uns auch, bis wir im Hafen sind. Bis wir am Ziel sind. Er rettet uns hindurch. Völlig. Und das kann er, weil er immer da lebt. Das heißt, er ist für uns gestorben, um uns herauszuretten, und er lebt, um uns hindurchzuretten. Er lebt immer da. Lässt uns nicht allein. Hält uns, trägt uns, betet für uns. Welche Liebe Jesus betet, Glauben schauen wir empor. Seine Mittlerstimme redet für uns zu des Vaters Ohr. Beständig. Also er kann völlig hindurch retten. Dann, neuntens, das ist jetzt das, was Matthias sagte. Er selber ist besser als alle Priester, die vor ihm waren. Denn alle Priester vor ihm, die hatten Mängel. Sogar Aaron, der erste und wahrscheinlich beste aller hohen Priester, den Israel je hatte, auch er hat gesündigt, hat Dinge getan, die er nicht hätte tun dürfen. Aber der hohe Priester Jesus ist vollkommen, heilig, unschuldig, unbefleckt. Also der Priester selber ist besser. Und dann, zehntens, können wir auch noch sagen, Vers 27, was ist auch besser? Ein besseres Opfer, ja. Ein besseres Opfer. Ein Opfer, das immer gültig, das vollkommen genügt für alle Zeiten. Ein besseres Opfer. Ach, was im Vers 28 steht, auch das gehört zu dieser Tatsache, ein besserer Priester. Er hat keine Schwachheit, sondern er ist vollendet in Ewigkeit. Ja, bitte, Markus? Ja? Also Kapitel 7, Vers 25, daher vermag er auch völlig zu retten, die durch ihn Gott nahen, weil er immer da lebt, um sich für sie zu verwenden. Also er lebt ewig und hört nie auf, für sie einzutreten. Ja, gut, das habe ich, wir könnten natürlich noch mehr Einzelheiten aufführen, das habe ich dort unter völliger Retten, bis zum Ziel hindurch retten, da unter diesen Ausdruck eingeschlossen. Er ist ein Sohn. Also er ist ein besserer Priester, weil er Sohn ist. Und das zeigt uns ja, gestern fragte Matthias, warum das in Hebräer 5 steht, dass das zu seiner Legitimation gehöre, dass er Sohn sei. Als Sohn ist er vollkommen und als Sohn ist er göttlich und damit auch mächtig. Nicht schwach, nicht manchmal hilflos. Nicht manchmal ahnungslos, allwissend, allmächtig, ein göttlicher hoher Priester, Mensch und Gott in einer Person.